Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Ketchup. Wir befinden uns schon in der Kalenderwoche 13 und diese Woche sind wir auch wieder zu dritt am Start. Neben mir sitzt nämlich einmal
Nils Bolder
und rechts daneben
Elisabeth Urban. Hallo, wir sind mal wieder zu dritt.
Genau, und ich bin Stella Sophie Wolczak. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben natürlich wieder einige Updates dabei. Es ist viel passiert. Ellie, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem Thema der vergangenen Woche, dem Deep Dive, nämlich kann G.
Ja, letzte Woche haben wir ja noch überlegt, kommt es oder kommt es nicht, das Cannabis-Gesetz, die Teillegalisierung von Cannabis. Und letzte Woche war es noch diskutabel. Diese Woche ist klar grünes Licht. Das Gesetz wandert nicht mehr in den Vermittlungsausschuss, der die Durchführung noch hätte verhindern können und tritt damit zum 1. April in Kraft. Das war es eigentlich schon vom Update. Wir haben letzte Woche sehr ausführlich besprochen, was Pro und Contra und dies und das. Hört gerne rein, wenn ihr das nochmal hören wollt. Aber es sieht alles danach aus, als ob das Gesetz jetzt kommen würde.
Und das heißt, die Teillegalisierung kommt zum 1. April.
Genau. Und du hast noch was anderes mitgebracht von der Deutschen Bahn, ne?
Genau. Wir hatten ja in vergangenen Folgen auch mehrmals über die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL gesprochen. Und da gibt es jetzt eine Einigung. Das heißt als erstes, es gibt keine weiteren Streiks. Und wie kommt es jetzt dazu? Also die DB und die GDL, die sind einander entgegengekommen. Es gibt jetzt ein Optionsmodell, denn besonders war ja eben die Stundenreduzierung diskutiert worden. Und in Zukunft kann die Wochenarbeitszeit stufenweise von 38 auf 35 Stunden reduziert werden. Allerdings muss auch niemand seine Stunden reduzieren. Und es gibt da eben bestimmte Zeitpunkte, ab denen dann die Stunden reduziert werden könnten. Außerdem gibt es einen neuen Tarifvertrag, das hängt da ja dran. Und der gilt 26 Monate. Rückwirkend beginnt er zum 1. November 2023 und läuft damit bis Ende 2025. Das heißt, weitere Streiks sind jetzt erstmal nicht zu erwarten. Und wenn ihr denkt, das war's jetzt schon mit den Updates, nein, aller guten Dinge sind drei, wir haben noch was dabei.
Richtig, es gibt Neues von Neuralink. Während bisher ja nur Elon Musk Infos über die durchgeführte Chiptransplantation im Gehirn eines Menschen rausgerückt hat und es daran auch Kritik gab, dass eben nur Elon Musk was darüber erzählt, gibt es jetzt ein neues Video auf dem Ex-Account von Neuralink. In dem erzählt der behandelte Patient selbst, wie es ihm jetzt geht und er stellt sich vor und zeigt auch, wie er mit diesem Implantat auf einem Computer Schach spielt. Der Patient heißt Noland Arbour und ist seit einem Tauchunfall vor 8 Jahren querschnittsgelähmt. Laut eigener Aussage stellt er, um jetzt Schach spielen zu können, sich die Bewegung des Cursors vor und das Ganze wird dann eben auf dem Computer auch wiedergespiegelt. Allerdings sagt er auch, dass die Funktionsweise vom Implantat noch nicht perfekt ist. Man müsse da noch ein bisschen was ausfeilen, aber es gehe ihm soweit ganz gut. Die Frage ist natürlich jetzt, ist das die Revolution, die Neuralink versprochen hat? Naja, Kip Ludwig, ehemaliger Programmdirektor für Neuraltechnik am US-amerikanischen National Institute of Health, bewertet die Neuralink-Technik gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters zwar positiv, aber noch nicht so wirklich als Durchbruch. Für Neuralink und den Patienten gäbe es noch viel zu lernen, sagt er, um die Menge an Informationen zu maximieren, die für die Steuerung zur Verfügung stehen. So, und dieser Chip heißt Telepathy. Der beschäftigt sich eben mit der Steuerung durch Gedanken, also zum Beispiel beim Schachspielen. Es gibt aber noch was anderes von Neuralink und da hat Elon Musk sich jetzt mal wieder dazu geäußert.
Genau, es geht nämlich um ein anderes Modell, das heißt Blindsight. Und Elon Musk, der hat auf X behauptet, dass Blindsight schon jetzt dafür sorgen könnte, dass Affen wieder sehen können. Also die Auflösung sei wohl zu Beginn noch recht niedrig. Musk hat das Ganze verglichen mit pixeligen Nintendo-Grafiken der 80er und 90er Jahre. Es sei aber möglich, dass dadurch die Sehkraft irgendwann die jetzige menschliche Sehfähigkeit überschreiten könnte. Aber im Moment, wie gesagt, es ist bisher laut Musk an Affen getestet worden, noch nicht an Menschen. Und auch bei Blindsight sehen ForscherInnen noch keinen Durchbruch, sondern eher so eine Art Up-to-Date-Implantat nach dem Motto, das ist jetzt der Stand der Forschung, der damit auch umgesetzt wird. Und es gibt dazu auch noch nichts Öffentliches. Also es gibt keine Hinweise auf die Affen, kein Bildmaterial etc.
Richtig, ich finde es ganz spannend mit dieser Überlegung, die Sehkraft irgendwann die jetzige menschliche Sehfähigkeit übersteigen zu lassen, sind wir wieder bei Musks großen Zukunftsplänen. Und was auch ganz spannend an seinem Posting ist, er selbst hat in diesem Posting auch gesagt, dass keine Affen bei den Neuralink-Versuchen zu Schaden kommen. Damit widerspricht er allerdings einer Aussage, die mal von Neuralink selbst getroffen wurde, nämlich dass durchaus Affen auch eingeschläfert wurden im Zuge dieser Versuche. Also was Elon Musk da postet, ist mit Vorsicht zu genießen. Ich finde da schon dieses Video vom ersten Neuralink-Patienten menschlicherseits, finde ich da doch ein bisschen spannender.
Und ich muss sagen, ich habe ja eben gesagt, aller guten Dinge sind drei beim Thema Updates, aber Nils, du hast Update Nummer 4 für uns dabei.
Ja genau, ich wollte dich auch gar nicht da irgendwie auflaufen lassen, aber wir haben noch ein viertes Update und zwar erinnert ihr euch noch an diesen Humane AI Pin. Das Startup kam so, glaube ich, im letzten Jahr relativ groß raus, hatte den sehr mutigen Claim, irgendwann Smartphones zu ersetzen. Unser Kollege Andreas Flömer hat jetzt bei der MWC in Barcelona das Produkt mal genauer unter die Lupe genommen. Wir verlinken euch auch den Text dazu. Sein Fazit ist aber eher so mittelmäßig. Der Akku ist unpraktisch, die Laufzeit bis zu 4 Stunden nicht wirklich lang. Also noch scheint der Humane AI Pin noch nicht das ganze Smartphone ersetzen zu können. Und dasselbe Ergebnis hatte auch unser Kollege Flömer, dass er denkt, so bahnbrechend ist es noch nicht.
Wir bleiben da mal dran. Vielleicht gibt sich ja da noch was Neues, was den Akkutausch angeht. Ich glaube, die Kritik von Kollege Flömer war da, dass man den Pin, den man ja so an der Jacke haben soll, dafür abnehmen muss und dann noch ein bisschen rumfrickeln muss, bis man den Akku getauscht hat. Naja, das wurde wohl auch in der Vorführung dann deswegen nicht gemacht.
Genau, an der Jacke geht's ja noch, wenn du beispielsweise einen Blazer trägst, aber wenn du einfach einen Pullover trägst, hätte das natürlich zur Folge, dass du dir dann
du dir immer schön
in der
so
Öffentlichkeit
in den Ausschnitt
genau.
rein, naja. Und 4 Stunden, ihr wisst selber, wie lange ein Smartphone-Akku hält. Gut, bei manchen älteren Modellen waren es sogar mal Tage, also bei Mobiltelefonen, aber 4 Stunden ist doch relativ kurz noch.
Wir bleiben auf jeden Fall weiter dran. Und würden jetzt aber die Updates für diese Woche schließen, würde ich sagen.
Ja, reicht ja auch.
Reicht und ich finde, es wird Zeit für einen Fail der Woche.
Der Fail der Woche.
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich persönlich fühle mich eigentlich in Hotelzimmern immer recht sicher. Wie ist denn da von euch beiden so? Das ist einfach die Gefühlslage, ganz persönlich.
Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das ist ein klassisches Gender-Problem. Ich glaube, ich mache mir da nicht so viel Gedanken raus und vielleicht auch weniger, als ich machen sollte.
Ja, meinst du, so als Mann? Ich habe tatsächlich auch nie so das Gefühl, dass ich mich da unsicher fühle. Aber vor allem, also ich mag schon, wenn es in so Hotelzimmern so Sicherungsketten oder so einen Doppelverschluss nochmal gibt, weil ich ja auch im Hinterkopf so diverse Geschichten habe von Leuten, die irgendwie mit Kreditkarten ins Hotelzimmer die Tür geknackt haben oder was weiß ich. Und irgendwie wird diese Befürchtung durch den Fail der Woche, den wir jetzt mitgebracht haben, auch ein bisschen befeuert, dass da doch jemand ins Zimmer kommen könnte, der gar nicht da rein soll.
Genau, wo du gerade das Thema Türen ansprichst, ihr kennt bestimmt, viele Hotels haben das, diese Schlüsselkarten, die hält man dann einfach davor und damit dann leuchtet das grüne Licht, dann ist es das richtige Zimmer und dann kann man eben eintreten. Jetzt haben aber SicherheitsforscherInnen Schwachstellen herausgefunden und die zeigen eben, dass HackerInnen unbefugt Hotelzimmer öffnen könnten. Und damit sollen sogar Sicherheitsverriegelungen umgangen werden. Ich fand es lang erst sehr abstrakt. Sicherheitsverriegelungen sind einfach im Hotelzimmer. Wenn dann beispielsweise, ich nenne es jetzt mal Schalter, dieser kleine Riegel einmal umgeschoben wird, damit die Tür verschlossen ist und in der Theorie bei der Standard-Hotelzimmerkarte, die ein Besucher bekommt oder eine Besucherin, würde eben dieser Riegel geschlossen bleiben. Aber die Hackerinnen schaffen es auch, diesen Riegel mit dieser gefakten Karte zu öffnen. Betroffenen sind verschiedene Systeme des RFID-Schlüsselsystems SafeLock. Ist auch noch angelehnt an SafeLock. Naja, also so safe ist es dann nicht, vom Hersteller Dormakaba. Und die wurden schon eine ganze Weile verkauft, nämlich seit 1988. Sie sollen in mehr als 13.000 Hotels und Mehrfamilienhäusern weltweit genutzt werden. Und diese Systeme können wohl geknackt werden. Dazu braucht es seitens der HackerInnen neben einer passenden Software auch ein Device. und da reicht schon ein NFC-fähiges Smartphone. Also eigentlich für neuere Geräte beispielsweise ist diese NFC-Funktion Standard. Ansonsten brauchen Sie noch eine auslesbare Schlüsselkarte, die dann eben zu dem Zimmer passt. Das kann einfach eine Karte sein, die in einem Schlüsselkasten abgegeben wird. Also vielleicht kennt ihr das, ich kenne das aus manchen Hotels. Mhm. Da steht dann eine durchsichtige Box, da wird die Karte reingeworfen und ist natürlich als BesucherIn ganz praktisch, weil du sparst dir Zeit beim Checkout. Für die HackerIn ist es leider auch ganz praktisch, weil sie so zum Beispiel an diese Karten rankommen können. Und wie genau mit welcher Software sich dieser Hack produzieren lässt, das wurde natürlich nicht veröffentlicht. Man möchte ja auch nicht zum Nachahmen anregen, aber es ist eben möglich, mit einer Originalkarte dann eine gefälschte Karte herzustellen, die dann, ich würde jetzt mal, so eine Art Masterkarte ist, die aus Sicherheitsverriegelungen dann ganz easy umgehen kann. Problem ist, das ist noch ein bisschen komplexer, denn da hängen zum Beispiel auch Anbieter von Fahrstühlen mit dran, die ja möglicherweise auch in diesen Häusern sind. Das heißt, jetzt geht es darum, mit einem Sicherheitsupdate dafür zu sorgen, dass diese Sicherheitslücke eben geschlossen wird.
Und tatsächlich ist die Lücke an sich ja schon ein bisschen länger bekannt, ne?
Genau, also nach eigenen Angaben wollen die SicherheitsforscherInnen UnsafeLock, wie sie das Ganze genannt haben, bereits im September 2022 an dormakaba gemeldet haben. Jetzt muss man sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir aufzeichnen, ist die Schwachstelle aber noch nicht vollständig behoben. Also aktuell, das ist jetzt Stand März 2024, sollen erst 36% der betroffenen Türschlösser ausgetauscht worden oder eben deren Systeme entsprechend geupdatet worden sein. Und dieser Update-Prozess, der läuft wohl seit November 2023.
Also das, ich weiß jetzt nicht von außen, wahrscheinlich ist da super komplizierte Dinge, die da im Hintergrund ablaufen, aber von außen wirkt das sehr langsam. Irgendwie 2022 gemeldet, 2023 dann mal so langsam tut sich was und jetzt immerhin schon 36%. Das ist ja schon mal was.
Das stimmt natürlich. In dem Zeitraum immerhin 36%, besser als 0% und wohl auch komplex eben, weil beispielsweise wer jetzt mit so einer Karte ins Hotel reingeht, der kann vielleicht damit auch noch einen Aufzug freischalten. Das heißt, da sind einfach verschiedene Akteure involviert. Aber ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, gerade mit September 2022, da habe ich schon gedacht, naja, das war jetzt auch nicht erst gestern, eben, dass das wohl gemeldet worden ist.
Ja.
Und gerade, ich möchte mich sicher fühlen im Hotel und nicht davon ausgehen, dass jemand eine Mastercard hat, der sie nicht haben soll, um in mein Zimmer zu kommen.
Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wie lange es wohl so braucht dann noch, bis das fertig ist.
Ja, wenn man überlegt, letztes Jahr im Herbst angefangen, jetzt schon 36%, also könnte noch dieses Jahr vielleicht abgeschlossen werden.
Sind wir mal positiv und gehen davon aus, dass es dieses Jahr abgeschlossen ist. Und ich würde sagen, das reicht für den Fail der Woche in dieser Woche.
Ja.
Dann lasst uns doch einfach mal weiterschauen. Und zwar zu einem wundervollen Thema, wie ich finde. Es geht um Abos. Finden wir nicht alle Abos toll? Hört ihr etwas Ironie hier raus?
Naja, also da ich dich privat kenne, weiß ich, dass du auch ein Fan von Abos bist. Aber nicht von den Abos, um die es heute geht.
Nee, wir wollen nämlich über Social-Media-Abos reden. Und ich würde sagen, Elli, den Aufhänger, den hast du ja für uns mitgebracht. Es geht nämlich um Meta und die reduzieren ja jetzt ihre Abokosten. Das klingt ja auf den ersten Blick erstmal nach einer super Nachricht.
Der Deep Dive.
Ja, also es klingt vielleicht ganz gut, dass Meta da irgendwas reduzieren möchte, aber warum das Ganze trotzdem nicht so knülle ist, erklären wir im Deep Dive diesmal. Es geht um Paid-Modelle von Social Media. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen Social Media benutzt, die einen vielleicht X, die anderen vielleicht Snapchat oder Instagram oder BeReal oder was auch immer.
Facebook.
Oder Facebook. Und Meta hat im vergangenen Jahr, erinnert euch vielleicht dran, wenn ihr die Plattform nutzt, eine kleine Pop-Up-Meldung bei Facebook und bei Instagram an die User geschickt. Und da haben die Plattformen nachgefragt, ob sie die Daten ihrer User weiterhin zu Werbezwecken verarbeiten und personalisierte Werbung ausspielen dürfen. Das Ganze war eine Reaktion auf jahrelanges Hin und Her mit den Datenschutzbehörden der EU und die waren mit der Datensammelei von Meta nämlich so gar nicht einverstanden, weil Meta immer wieder gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt. Metas Kompromiss war dann ein Bezahlabo ohne personalisierte Werbung. Daran gab es allerdings einige Haken. Zum einen war die Preisgestaltung bei MetaPay nicht ganz transparent. MetaPay, das ist eben dieses Modell. Während im Browser nur 9,99 Euro für den Abo-Abschluss fällig werden, ist immer noch so, wollte Metamobil in der App 12,99 für die Werbefreiheit haben. Das heißt, wenn man das nicht wusste und auf dem Schirm hatte, dann hat man vielleicht auf dem Handy die Instagram-App geöffnet und hat sich ja 12,99 zahle ich, hätte im Browser aber günstiger davon kommen können.
Das Ganze soll wohl auch an den App-Stores liegen. Ist ja auch in dem ganzen Thema Digital Markets Act, Digital Service Act eine Sache, nämlich dass eben die verschiedenen Anbieter Gebühren zahlen, wenn diese Apps in den App-Stores sind und dadurch das Ganze dann so gesehen weitergegeben wird.
Das war aber nicht das einzige faule Ei, das Meta da irgendwie gelegt hat. Expertinnen haben nämlich auch kritisiert, zum Beispiel der hessische Landesdatenschutzbeauftragte Alexander Rossnagel, dass die Datensammelei auch bei den Pay-Abos weiterläuft. Nämlich, Meta sagt ja nur, dass dann die personalisierte Werbung wegfällt. Alles andere erkauft man sich durch diese 9,99 oder 12,99 nicht unbedingt. Und Rossnagel sagt dazu, dem Nutzer wird vorgegaukelt, er würde jetzt nicht getrackt, weil er ja bezahlt. Die Vorgaben aus den Gerichtsurteilen werden demnach nach der Einschätzung von Rossnagel nicht erfüllt. Rossnagel ist nicht der Einzige, der eben Kritik übt. Der Datenschützer Max Schrems, der ist schon sehr lange mit Facebook im Clinch und der hat mit seiner NGO, None of Your Business, Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde erhoben. Seine Argumentation ist, das EU-Recht verlangt, dass die Einwilligung den freien Willen der Nutzerinnen darstellt. Im Widerspruch zu diesem Gesetz erhebt Meta eine Datenschutzgebühr von bis zu 250 Euro pro Jahr, wenn jemand es wagt, sein Grundrecht auf Datenschutz wahrzunehmen. Zitat Schrems. Die NGO argumentiert, dass sich mit Metas Modell finanziell schwächer gestellte Menschen Datenschutz einfach nicht mehr leisten können und dass andere Plattformbetreiber das auch nachmachen könnten, was Meta da gerade abzieht. Und damit ist Schrems NGO auch nicht alleine. Auch die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat sich vom Oberlandesgericht Düsseldorf gegen Meta gewandt und eine Abmahnung ausgesprochen. Die Argumentation ist ähnlich wie bei None of Your Business. Die Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung werden in drei Punkten, sagt die Verbraucherzentrale, nicht eingehalten. Erstens, man kann sich nicht komplett gegen das Datensammeln entscheiden. Meta kann weiterhin erfassen, Zitat, und speichern, was man auf Facebook und Instagram macht und damit ein umfassendes Nutzerprofil erstellen. Auch was man auf anderen Internetseiten macht oder welche Apps man sonst noch auf dem Smartphone installiert hat und nutzt, kann Meta oft nachvollziehen. Die Daten kann das Unternehmen für andere Zwecke verwenden, zum Beispiel für die Personalisierung von Inhalten oder zu Forschungszwecken. So die Verbraucherzentrale. Das heißt, die Daten werden, auch wenn man eigentlich denkt, man hat das abgestellt, kommerziell weiter genutzt. Und was auch nicht ganz klar ist, was passiert mit diesen getrackten Dingen, wenn man sein Abo beendet. So, wahrscheinlich kriegt man dann aus dem Record, der trotzdem erstellt wurde, wieder personalisierte Werbung ausgespielt.
Aber das ist ja nicht das Einzige, was da kritisiert wurde, sondern es gibt ja noch einen weiteren Punkt.
Richtig. Der zweite Punkt ist, man kann sich mit der Bezahlvariante auch nicht gegen die Weitergabe von Daten an Partnerunternehmen von Meta wehren. Die Verbraucherzentrale schreibt dazu, Unternehmen, die Analysedienste von Meta verwenden, erhalten umfangreiche Informationen darüber, wie NutzerInnen mit deren Inhalten oder Diensten interagieren. Diese Informationen können sie für eigene Zwecke nutzen. Und das gilt auch für die Daten von Menschen, die sich für ein Abo-Modell entschieden haben. Ja, und was die Verbraucherzentrale natürlich auch sieht, ist das, was auch Max Schrems zum Beispiel kritisiert. Das Bezahlabo hat aus Sicht der Verbraucherzentrale nichts mit einer freiwilligen Entscheidung für oder gegen personalisierte Werbung zu tun, weil es eben einfach ein Kostenfaktor ist, den sich manche Leute nicht leisten können. Kommen wir mal dazu, warum wir das alles erzählen. Meta hat nochmal nachjustiert und angeboten, die Preise zumindest zu senken. Wie viel der ganze Spaß künftig kosten soll und was Max Schrems dazu sagt, hört ihr gleich. Vorher schauen wir uns aber mal an, wie machen das eigentlich andere so?
Wir haben jetzt schon ein bisschen über Facebook und Instagram gesprochen und ich würde mal sagen, nur zur Einordnung, zum Meta-Konzern gehört ja auch aktuell Threads und das soll vorerst werbefrei bleiben. Ich nenne, also zumindest bis ich die Plattform auf einem klaren Weg in Richtung 1 Milliarde NutzerInnen bewege. Das hat zumindest mal Meta-Chef Mark Zuckerberg gesagt. Aber ich würde sagen, Nils, wie sieht es denn so mit anderen Plattformen aus, beispielsweise mit X?
Ja, X hat ja auch dieses Premium-Modell. Hier gibt es ein dreistufiges Abo, Modell. Ich glaube, bei Elon Musk ist einfach alles ein bisschen spaßig kompliziert. Genau.
Auch mit einer sehr klaren Preisliste, muss man sagen.
Genau, hier gibt es Basis, Premium und Premium Plus. Bei der Basis, beim Basismodell bekommt man natürlich auch noch so weitere X-Features wie die Postbearbeitung, längere Posts, längere Video-Uploads, Priorität beim Antworten, also dass deine Antwort unter einem anderen Post weiter oben angezeigt wird. Du kriegst mehr Textformatierungsoptionen. Du kriegst einen Lesezeichenordner und angepasste App-Symbole. Das Ganze für 3 Euro im Monat. Beim Premium-Modell gibt es einen Haken. Hier wird nur weniger Werbung als bei den anderen Abos angezeigt, aber oder kein?
Also es gibt einen Haken für dein Profil. So dahinter. Ach so. Und es wird weniger Abos angezeigt als bei dem Basismodell, weniger Werbung angezeigt als bei dem Basismodell, aber noch mehr als bei dem Premium Plus Modell.
Okay, ja. Also es wird zwar noch Werbung angezeigt, aber.
Genau, einfach okay. Weniger Werbung.
Dann steige ich wieder ein. Bei dem Premium Modell bekommt man den so ehemals beliebten blauen Haken. Und es wird zwar trotzdem keine Werbung angezeigt, aber immerhin weniger Werbung als bei dem Basismodell. Und du kriegst eine Identitätsverifizierung. Das Ganze kostet 8 Euro pro Monat. Keine Werbung gibt es dann erst ab dem Premium Plus Modell. Hier gibt es dann keine Werbung bei Für dich und Folge dich Feeds. Höchste Priorität beantworten und sogar einen Zugriff auf den KI-Chatbot Grok. Das Ganze kostet dann aber 16 Euro pro Monat bzw. 168 Euro pro Jahr.
Ja, und was ich da ganz spannend finde, nicht mal da gewährt X volle Werbefreiheit, weil da hast du im Für dich und Folge ich Bereich hast du keine Werbung. Aber das heißt ja nicht, dass X nicht trotzdem irgendwelche Daten von dir erheben kann und theoretisch woanders in anderen Bereichen vielleicht Werbung ausspielen kann. Und das Ganze dann für 16 Euro pro Monat ist schon relativ spannend. Gehen wir mal weiter zu einer anderen Plattform. Wie sieht es denn bei Reddit aus?
Also bei Reddit gibt es auch ein Premium-Abo für monatlich 5,99 US-Dollar, allerdings bei Abschluss über das Web. Also die Preise, die wir euch jetzt auch genannt haben, die sind weborientiert, weil eben über die App-Stores sie in der Regel etwas mehr kosten. Für diese 5,99 Dollar gibt es Werbefreiheit, ein individuelles App-Symbol, Zugriff auf den exklusiven Thread R/Launch und eine exklusive Avatar-Ausrüstung. Also ich würde sagen, da ist gerade der Fokus neben der Werbefreiheit eben auf der Individualisierung der App Reddit auf dem eigenen Device dann zugeschnitten. Es gibt aber, muss man auch sagen, auch Plattformen, die nicht auf Werbung setzen, zum Beispiel BeReal, oder Elli?
Ja, BeReal ist tatsächlich ja etwas neuer im Social Media Game noch und aktuell zumindest gibt es noch kein Abo und keine Werbung. Es wurde allerdings auch hier schon über Paid-Modelle spekuliert in der Social Media Welt, also man weiß noch nicht so ganz, wo die Reise hingehen soll. Aktuell finanziert sich die App über SponsorInnen und also wie quasi ein normales Startup sich finanziert. Ja, man weiß noch nicht so ganz, wo es hingeht und was die Datenverwertung angeht, müsste man sich das vielleicht auch nochmal genauer anschauen. Aber da würden wir heute nicht mehr fertig, wenn wir bei allen ganz genau nochmal in die Datenschutzbestimmungen reinlesen würden, in die AGBs. Deswegen geht es erstmal weiter mit Snapchat und wir gucken auch hier mal auf die Werbung.
Ja, hier gibt es erstmal auch Snapchat Plus. Da hast du erstmal viele neue Features bekommen. Werbefreiheit gehört da aber bislang nicht dazu. In Australien hat das Unternehmen erstmals eine Testphase eingeführt und nun soll auch das Modell schrittweise weltweit ausgerollt werden. Da musst du dich jetzt für anmelden, wenn du wirklich Werbefreiheit haben möchtest, dann wird es irgendwann freigeschaltet. In Deutschland kostet Snapchat Plus alleine erstmal 3,99 € im Monat. In Australien kostet diese werbefreie Variante umgerechnet 9,60 €. Das ist also mehr als das Doppelte. Ob dieser Preis dann auch hier bleiben wird, weiß man nicht. Und natürlich, was man auch nicht weiß, wird Snapchat trotzdem deine Daten sammeln, ist auch nicht so wirklich klar.
So, dann erstmal die Frage, okay, wir haben jetzt gesehen, Meta ist nicht die einzige Partei, die für ihre Dienste so langsam mal Kohle möchte, beziehungsweise die Werbung ausspielen will. Da kommt natürlich die Frage auf, warum diese Abo-Modelle?
Also, wie jetzt eigentlich alle Beispiele gezeigt haben, abgesehen von BeReal, ist mittlerweile so ein bisschen das Motto Werbefreiheit gegen Abogebühr. Jetzt muss man auch sehen, die Plattformen, die eben diese Abogebühr verlangen, die haben auch schon eine gewisse NutzerInnenzahl, also die haben eine Basis von Menschen, die die regelmäßig nutzen. Jetzt gucken wir nochmal ein bisschen in einen anderen Bereich, zum Beispiel bei den Streaming-Anbietern. Jüngst war jetzt Amazon Prime Video da vorne dabei, die eben auch gesagt haben, hey, Werbefreiheit gibt es jetzt nur noch gegen eine zusätzliche Gebühr, was ja auch umstritten war, auch seitens VerbraucherschützerInnen. Aber insgesamt setzen Plattformen eben auf Reichweite. Das heißt, sie wollen erstmal NutzerInnen anziehen. Und das geht natürlich im ersten Schritt mit einem kostenlosen Angebot. Wir gucken mal bei BeReal. BeReal ist ja auch jetzt, sagen wir, mit das jüngste Angebot, was wir gerade aufgezählt hatten. Das heißt, da geht es dann erstmal darum, NutzerInnen zu gewinnen. Aber gleichzeitig haben ja die Betreiber Kosten. Und die decken sie dann meistens erstmal mit Werbeeinnahmen. Also nur mal zur Einordnung, zum Beispiel für Meta sind Werbeeinnahmen der Großteil der Einnahmen. Jetzt gibt es aber natürlich noch einen anderen Weg, nämlich zu sagen, hey, ich habe NutzerInnen, die nutzen mein Angebot regelmäßig, täglich, hat sich in Alltag integriert. Ich würde sagen, das ist zum Beispiel auf jeden Fall bei Instagram oder auch bei Facebook vielleicht nicht mehr so beliebt bei den jüngeren Menschen.
Wir gehen auf Ostern zu, man hört.
Nee, ich habe auch tatsächlich gedacht, woran wir im Netzfundstück darüber sprechen.
Stimmt.
Da geht es nämlich auch ein bisschen um Facebook. Aber und insgesamt hat sich die Plattform einfach mittlerweile etabliert. Und diese Alternative mit der Werbefreiheit. Ich meine, Werbung kann nerven. Da merkst du einfach, da ist ein Need da. Und diesen Need, den lässt du dir dann nämlich bezahlen. Jetzt kann man davon ausgehen, dass das wahrscheinlich in Zukunft noch ein bisschen weiter ausgebaut wird. Zum Beispiel dann auch bei Plattformen wie BeReal, wenn sie sich eben entsprechend etabliert haben. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie kann das zu mehr kostenpflichtigen Angeboten führen? Weil es ist ja so, du probierst natürlich mit dem Angebot, was du hast, Geld zu verdienen. Und dann kommst du immer irgendwann an Limit und dann guckst du, was könnte ich denn vielleicht noch gegen Gebühr verkaufen? Das merken wir ja beispielsweise auch. X oder ehemals Twitter ist ein gutes Beispiel dafür. Abgesehen von der Werbefreiheit. Längere Postings für Exklusivität. Also
Videos.
Werbung ist gerade sehr populär, aber es gibt ja noch mehr Sachen. Reddit, eine Plattform, die dann eben auf Individualisierung geht und sich das bezahlen lässt.
Die blauen Haken, die es ja auch jetzt mittlerweile bei Meta zu bezahlen gibt.
Genau, also was. Also insgesamt Werbefreiheit gegen Abogebühr ist ein Modell, was wir bei vielen etablierten Plattformen jetzt aktuell sehen, was sich auch immer mehr entwickelt. Und das Ganze bringt natürlich auch Probleme mit sich.
Ja, richtig. Was ich im Zuge der Recherche ganz spannend fand, ist, dass für Meta ja die Werbeeinnahmen aktuell einen Großteil der Einnahmen machen und Meta einfach sein Geld damit verdient, Nutzerdaten anzuzapfen und weiterzugeben.
Und was auch immer eine Abhängigkeit ist. Das
genau.
Merkt man nämlich sehr gut bei X. Wenn dir auf einmal die Werbetreibenden da wegbrechen, dann hast du Probleme, deine Einnahmen irgendwie zu generieren. Das heißt, es ist auch einfach ein zweites Standbein, was da mehr und mehr aufgebaut wird, dass eben diese Abhängigkeit von Werbeeinnahmen auch reduziert wird.
Mhm. Du hattest schon das Stichwort Probleme angesprochen.
Ja, hast du mir jetzt damit so ganz leger den Ball zugespielt? Wenn wir jetzt nochmal uns Meta angucken, wir hatten ja gesagt, kostenlos genutzt werden können die Plattformen nur mit der Akzeptanz von personalisierten Anzeigen. Und die EU-Kommission, die sieht da einen indirekten Zwang zur Weitergabe der Daten von NutzerInnen. Denn wenn ich eben personalisierte Anzeigen so gesehen nutzen muss, um das Angebot kostenlos nutzen zu können, heißt das ja, dass meine Daten eben natürlich für diese personalisierte Werbung auch verwendet werden dürfen. Und dabei spielt eben auch der Digital Markets Act, kurz DMA, eine Rolle, nämlich damit soll ja die Marktmacht von Gatekeepern eingeschränkt werden. Und so zeigt sich natürlich, wie viel Macht sie in der Sache auch einfach haben.
Was die Nutzerdaten angeht, ne? Also da ist
genau.
Einfach Datenkrake wird ja gerne mal benutzt in so einer Diskussion und Meta ist eben eine davon.
Genau, und ich glaube, Nils, du warst es, der hatte auch in der Süddeutschen Zeitung dazu noch was gesehen.
Ja, genau. Und zwar spielt es da natürlich eine Rolle, wie die Daten von NutzerInnen über die verschiedenen Dienste weitergegeben werden. Da schreibt die Süddeutsche Zeitung, hält Meta die Vorgaben zur Kombination verschiedener Daten und Plattformen hinweg wohl als nicht, also hält die wohl nicht ausreichend ein. Auch bei den Abo-Modellen von Meta werden die Nutzungsdaten weiter gesammelt. wie die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen schreibt. Nur eben nicht mehr für, die werden halt nur nicht für personalisierte Werbung genutzt, aber dann für andere Zwecke, wie zum Beispiel Marktforschung.
Genau, das haben wir ja oben schon im Zitat auch gehört, dass auch hier trotzdem noch personalisiert werden kann, auch wenn man sagt, nee, die Werbung will ich nicht mehr.
Genau, und es ist eben auch so, dass Meta die Daten weitergeben kann, nämlich an Partner, die dann eben diese Analysen durchführen. Also so gesehen, dass sie auch das Meta-System, nenne ich es jetzt mal, verlassen. Also insgesamt wird auch mit diesem, ich nenne es jetzt mal werbefrei Abo-Modell, nicht dafür gesorgt, dass die Daten nicht mehr gesammelt oder nicht mehr verwendet werden.
So, das klingt jetzt alles nicht so cool. Da wird viel Geld gemacht mit Werbung aktuell und nun wird überlegt, wenn wir da datenschutzmäßig gezwungen werden, uns vielleicht was anderes dazu zu überlegen, dann machen wir doch mal ein Abo-Modell draus, weil die Konkurrenz macht das ohnehin ja auch. Deswegen mal die Frage an dieser Stelle, worauf können wir als NutzerInnen denn achten?
Ich glaube, das ist eine grundlegende Frage, beispielsweise die Frage, brauche ich die versprochenen Funktionen? Die kann man auch ausweiten zum Thema, brauche ich die betreffende Plattform? Sprich, das Thema Datenschutz einfach bewusst machen, wer soll meine Daten haben und wie sollen die Personen damit umgehen? So generell, je mehr ich mich bei Plattformen anmelde, desto mehr teile ich natürlich auch meine Daten mit.
Gut, für viele ist jetzt aber vielleicht so dieses komplette von einer Plattform weggehen noch nicht so die Option. Aber da kann man zum Beispiel dann, also eine Sache, die ich aufgeschrieben habe, wie viel kostet das Abo, wenn ich es wo abschließe? Da war so diese klassische Browser- oder App-Store-Sache, weil ich kann natürlich mein Bezahlabo für Instagram zum Beispiel beim Browser abschließen und dann meinen Account trotzdem per App nutzen, ohne Werbung zu bekommen. Das heißt, wenn ich schon sage, ich möchte diese Plattform nutzen, möchte aber keine personalisierte Werbung ausgespielt bekommen, dann könnte man zumindest noch gucken, wo ist denn der Preis besser? Und was gibt es noch so für Fragen, die wir uns stellen können?
Ich habe mich nochmal ganz konkret bei Instagram in den Einstellungen rumgetrieben und da gibt es auch die Möglichkeit, zumindest auch Themengebiete auszublenden, anzugeben, was interessiert mich, wenn es personalisierte Werbung sein muss, dass eben geschaut werden kann, okay, das möchte ich vielleicht eher sehen zu einem Themenfeld als das andere und einzelne Werbeanzeigen können auch in Einzelfällen ausgeblendet werden. Und das geht dann einfach so, dass ihr auch quasi auf die drei Punkte neben der Werbeanzeige klickt und darüber könnt ihr sie dann verbergen und könnt auch angeben, warum. Also beispielsweise, ihr habt die Werbung schon zu oft gesehen oder sie gefällt euch nicht etc.
Was man außerdem noch machen kann, wenn wir schon mal beim Thema Einstellungen sind, dann ist zum Beispiel beim Smartphone auch die Möglichkeit, mal noch in die Einstellungen zu gehen, in die App-Genehmigungen, die es da gibt und zu gucken, gibt es irgendwas, was ich noch deaktivieren kann? Also gibt es eine App, die zum Beispiel permanent meinen Standort zieht, ohne dass sie das eigentlich aus User-Sicht braucht? Wenn es dann die Möglichkeit gibt, noch irgendwas zu deaktivieren, dann kann man so natürlich ein bisschen zumindest die Menge an Daten, die man in diese App reingibt, reduzieren.
Jetzt habt ihr aber vielleicht vorhin gemerkt, wir haben ja damit angeteasert, dass Meta den Preis für sein Bezahlabo-Angebot senken will. So, Elli, wie steht's denn darum jetzt?
Ja, wird's jetzt ein richtiger Schnapper? Nein, leider nicht. wie vorhin angeteasert, will Meta den Preis für sein Bezahlabo zwar senken, aber statt 10 Euro sollen künftig zumindest 6 Euro für den ersten Account fällig werden und jedes weitere Profil, was man da verbindet, kostet dann nochmal 4 Euro obendrauf. Das heißt, ich habe zum Beispiel selber zwei Instagram-Profile, eines, wo ich nur Accounts folge, deren Rezepte ich mir merken will und eines, wo ich so meine privaten Kontakte pflege. Wenn ich die beide werbefrei halten wollen würde, müsste ich schon mal 10 Euro berappen. Und wenn man zum Beispiel beruflich und privat Instagram hat und das trennen möchte oder so, dann fällt auch da wieder doppelt, beziehungsweise nicht doppelte Gebühr, aber Zusatzgebühren an. So. Dann haben wir uns natürlich mal angeschaut, was Max Schrems dazu sagt und ihr werdet es euch schon denken, er ist davon nicht besonders angetan. Er sagt, wir wissen alle aus Studien, dass selbst eine Gebühr von nur 1,99 oder weniger zu einer massiven Änderung der Zustimmung führt. Statt 3-10%, die wirklich Werbung wollen, werden 99,9% zu einem Ja gedrängt. In Wirklichkeit geht es nicht um den Betrag, sondern um das System Pay or Okay als Ganzes. Der gesamte Zweck von Pay or Okay besteht darin, die Nutzer dazu zu bringen, auf OK zu klicken, auch wenn dies nicht ihre freie und echte Entscheidung ist. Und er sagt zum Schluss, sie sind nicht der Meinung, dass die bloße Änderung des Betrags diese Vorgehensweise legal macht. Soll heißen, wir werden von Max Schrems und auch von Meta wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal hören.
Also insgesamt etwas, was sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln wird in verschiedene Richtungen und wo auch immer wieder DMA und Digital Service Act höchstwahrscheinlich ein bisschen mit reinspielen werden in Europa.
Ja, und wo Meta wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Bußgeld kassieren wird, was durch den DMA ja vorgesehen ist, wenn man sich nicht an die Datenschutzgrundverordnung hält und die Regelungen des DMAs missachtet.
Falls das der Fall sein sollte, hört ihr das natürlich bei uns im Update.
Stimmt. Aber ich hätte jetzt mal, können wir ein bisschen was Luftigeres wieder machen? Wir hatten ja vorher schon die JüngerInnen. Also und im Netzfundstück sind wir in ganz wilden Kaninchenbau gefallen. Genauer gesagt, Nils ist in einen ganz wilden Kaninchenbau gefallen. Und deswegen würde ich sagen, feuern wir den Jingle ab und dann geht's los mit Krabben-Jesus.
Das Netzfundstück.
So ganz spaßig ist die Geschichte leider auch nicht, Ellie, da muss ich dich leider enttäuschen.
Oh je.
Aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich als so Grenze Gen Z ist Facebook größtenteils out. Und auch, ich denke mal bei euch, oder?
Ich habe gerade, als du Grenze Gen Z gesagt hast, habe ich an Zillennial gedacht. Das ist ja die Bezeichnung für eben die, die so rund um 96 geboren sind. Also ich muss sagen, also privat habe ich bei Facebook jetzt nicht viel, was ich da tue.
Ja.
Ellie, wie ist es bei dir?
Es gibt noch einen Account von mir auf der Plattform, der wird aber nicht mehr benutzt tatsächlich.
Das ist vielleicht eine gute Ergänzung. Ne?
Also, ja. Also ich glaube, bei vielen anderen ist das auch so. Wer es aber natürlich noch viel nutzt, sind ältere Menschen. Und auch außerhalb von Deutschland in vielen Ländern ist Facebook immer noch das große Ding. Und was da momentan auf vielen Seiten passiert, dürfte tatsächlich, also mich hat es super überrascht und ich denke euch auch. Denn was nämlich jetzt neue Seiten machen, ist, dass die mit KI-generierten Spam-Bildern hier nach Likes oder Kommentaren fischen, so gesehen.
Oh je. Wie sehen denn diese Bilder aus?
Ja, ich habe jetzt eine Seite gefunden und zwar ist das die Seite Love God and God Love You. Da geht es natürlich um christlichen Content. Die Seite hat 38.000 Likes, fast 100.000 FollowerInnen und postet fast ausschließlich KI, also die postet ausschließlich KI-generierten Jesus-Content mit ganz vielen angeblich selbstgemachten Jesus-Fotos und Basteleien. Ich habe einen Jesus aus Pepsi-Flaschen gesehen, aus Cola-Flaschen gesehen. Ich habe einen Knoblauch-Jesus gesehen, aus Nudeln gesehen und manchmal sind auch ein paar Tiere dabei. Ziegen, Delfine, Adler oder Pferde. Mein größter Favorit, und der ist auch so ein bisschen viral gegangen, ist der Shrimp-Jesus. Der ist so ein Jesus, der schwimmt im Meer, ist so halb Shrimp, halb Jesus.
Und aber wie ist das, diese Tiere sollen angeblich selbst gebastelt sein, die da dann vorkommen?
Genau, es ist so ein bisschen immer so, also es zeigt immer so Kinder, die mit Umfeld und so aussehen, als würden sie irgendwie aus dem afrikanischen Raum stammen und würden dann irgendwie aus Dankbarkeit zu Jesus oder so ein Ebenbild von ihm bauen. Das ist
aus,
so meine
aus Pepsi-Flaschen.
Aus Pepsi-Flaschen mit Adler oder mit Shrimps oder würden Jesus oder Menschen würden Jesus im Strand nachbauen und dann schreibt die Seite I did it myself, how does it look? Oder so. Dieser Shrimp-Jesus hat witzigerweise, um mal wieder drauf zurückzukommen, 189.000 Likes und Tausende kommentieren mit Amen unter dem Beitrag. Es ist ein bisschen verwirrend, was da abgeht.
Aber das an sich ist ja noch nicht allein das Netzfundstück, sondern du hattest ja auch gesagt am Anfang, dass das durchaus auch sehr kritisch zu betrachten ist, außer dass wir alle ein bisschen verwundert über diese KI-Werke sind.
Es hat, also ich habe auch mal kurz reingeschaut, es hat ein bisschen was von Fiebertraum. Aber diesen Fiebertraum haben sich ja auch Forschende der Uni Stanford mal angeguckt.
Genau, die sind nämlich auch auf die Seite Love God and God Love You und weitere Seiten aufmerksam geworden. Und ihr Vorwurf ist, diese Facebook-Seiten spammen explizit möglichst viral gehende KI-generierte Bilder, also um den Algorithmus zu füttern, um diese Seite zum Wachstum zu verhelfen. Der Algorithmus der Plattform soll halt den Seiten so in die Karten spielen, höchstwahrscheinlich liegt das dann an diesen Tierkombis und sowas. Und dadurch sehen diese Beiträge besonders viele Menschen. Konkret wurden 100 Facebook-Seiten untersucht, die mit jeweils 50 oder mehr KI-generierten Bildern gepostet haben. Und hier kommt so ein bisschen das Kritische. Bis jetzt ist, kann man ja noch sagen, okay, die füttern halt den Algorithmus, ist halt ein bisschen skurril und witzig. Aber teilweise sollen halt über diese Seiten Menschen auf plattformfremde Websites gelinkt werden. Dort werden dann Produkte verkauft, die halt auch teilweise mehr oder also eher unseriös sind. Wer hätte es gedacht? Oder tatsächlich geht es auch ganz blöd einfach nur um eine größere Follower-Inzahl. Das große Problem ist natürlich, während Krabbenjesus jetzt ein offensichtlicher Fake ist, sieht es halt bei anderen Bildern schon komplizierter aus. Besonders, wenn es einfach so ein Feed ist und man vielleicht nicht mal eine Sekunde draufschaut. Und das zeigt halt auch die Kommentarspalte. Hier sieht man, dass viele UserInnen nicht wissen, dass diese Bilder nicht echt sind. Und das macht das Ganze natürlich problematischer. Deswegen fordern die ForscherInnen nun die Plattform zu mehr Transparenz auf. Das bedeutet, dass KI-generierte Bilder leicht erkennbar sein sollen. Hier gibt es nämlich noch keine Erkennungsfeatures oder sonst was von Facebook und Co. Und auch Richtlinien zu KI-Bildern gibt es bislang noch nicht. Und die sollten ganz dringend aufgestellt werden, sagt zumindest das Forschungsteam.
Okay, also der Krabbenjesus war schon ganz witzig, aber es hat dann doch einen ernsteren Hintergrund. Haben wir denn noch eine gute Nachricht?
Die gute Nachricht.
Selbstverständlich, die ist doch immer der Abschluss der Folge und darf auch diese Woche nicht fehlen. Und da geht es um Humor und wie der CEOs und somit Unternehmen helfen kann. Humor kann nämlich etwas sehr Positives sein, auch bei Chief Executive Officers, also den Chefinnen ganz oben. Positiver Humor wirkt beispielsweise ganz gut, wenn der Chef oder die Chefin Witze macht, die ihn oder sie oder eben das Gegenüber erhöhen, sprich nicht runtermachen. Denn genau das Runtermachen ist ein großes Problem. Das wird nämlich als negativer Humor genannt, also Humor, bei dem sich der oder die CEO über sich oder andere lustig macht. Wobei das Ganze auch noch ein bisschen kompliziert in dem Fall ist.
Genau, diese Unterteilung in positiven und negativen Humor, die haben nicht wir uns ausgedacht, sondern das sind die Kategorien, die Forschende einer internationalen Studie, geleitet von WirtschaftswissenschaftlerInnen der Universität Passau, sich überlegt haben. Und die haben eben 4 Kategorien insgesamt gemacht, 2 positive, also erhöhende Arten und 2 negative, also erniedrigende Arten, entweder über sich selbst oder über jemand anderen. Also immer sich selbst erhöhen oder jemand anderen erhöhen, jemand anderen erniedrigen oder sich selbst erniedrigen. So, diese 4 Kategorien gab es. Und was ist dann passiert?
Genau, diese Erhöhen, die wir zum Einstieg genannt hatten, die können sich eben sowohl gut auf die Erfolgserwartung des Unternehmens als auch auf die Legitimität des Unternehmens auswirken. Jetzt ist es aber so, bei dem niedrigenden Humor kann es sein, dass das Ganze kontraproduktiv wirkt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Führungskräften teilweise dazu geraten wird, sagen wir mal, auch humoristisch mit sich selbst umzugehen. Also durchaus mal ein bisschen selbstkritisch im Humor zu sein. Und das ist dann eben auch dieses feine Abwägen, was generell bei Humor immer gefragt ist. Jetzt ist es aber so, dass die Studie gezeigt hat, dass negativer Humor zu einer schlechteren Position auf dem Aktienmarkt und zu negativen Presseberichten führen könnte. Also auch kontraproduktiv sein könnte. Jetzt haben wir aber was definitiv gar nicht geht, und das ist aggressiver Humor. Der zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass er gegen andere gerichtet ist, er will sie verletzen und er verstößt gegen gesellschaftliche Normen. Also das absolute Gegenteil zu positivem Humor und deutlich drastischer als negativer Humor. Also negativer Humor meint in dem Kontext eher mal so ein, jeder von uns macht mal Fehler, und so einen Fehler vielleicht auch mal auf die Schippe zu nehmen. Aber dieser aggressive Humor, der soll negativ wirken, beispielsweise auf Analystenreports und auch auf die Legitimität des Unternehmens. Allerdings, jetzt muss ich sagen, auch da ist es etwas verwirrend, denn er könnte positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit wirken. Das sagt zumindest der Studienautor Andreas König. Und das könnte dann wohl so gedeutet werden, dass dieser aggressive Humor als Zeichen für Durchsetzungsfähigkeit gesehen wird. Und da kommen wir auch zu einem ganzen Problem an der Sache, denn da geht es einfach um Rollenerwartung. Und jemand, der quasi ich nenne das jetzt mal Wiener Tierwelt, so ein bisschen aggressives Auftreten hat, kann da möglicherweise als durchsetzungsstark gesehen werden. Und jemand, der immer launige Witze macht, der gilt dann vergleichsweise wohl als nicht so durchsetzungsstark.
Ich dachte tatsächlich, da kommt irgendwie was bisschen Erbaulicheres raus. Aber
also das Erbauliche ist, das positiver Humor, der dafür sorgt, dass ich andere Leute erhöhe, sprich etwas positiv Witziges sage, das ist ja möglich, durchaus positiv auf das ganze Unternehmen wirkt. Sprich, wenn das vielleicht Teil der Unternehmenskultur ist, einfach positive Witze zu machen und sich damit zu motivieren, ist das positiv und damit eine gute Nachricht.
Das ist doch gut. Und vielleicht, liebe CEOs da draußen mit aggressivem Humor, vielleicht habt ihr auch noch was anderes in petto, um euer Unternehmen wirtschaftlich voranzubringen und müsst es nicht mit Witzen auf Kosten anderer machen. Was und wir von der Studie mitnehmen, Rollenerwartungen kann man hinterfragen und positiven Humor, das hast du jetzt schon gesagt, den kann man auf alle Fälle nutzen.
Und es ist auch eine Momentaufnahme, weil die Arbeitswelt befindet sich natürlich gerade im Wandel und gerade beim Thema Rollenbilder können sich die Ergebnisse auch nochmal ändern und auch das Thema Humor ist natürlich etwas, was einfach sehr individuell ist. Schweigen, das war jetzt das Schlusswort. Jetzt, hier wird nicht mehr gelacht.
Nein. Ach so, naja, aber weißt du, was schön ist? Langes Wochenende.
Stimmt.
Das ist nämlich was, was ihr jetzt alle genießen könnt, bald in ein paar Tagen. Es ist das Osterwochenende. Wir hören uns aber trotzdem ganz normal nächste Woche wieder. Und ihr könnt die freie Zeit natürlich nutzen, um vergangene Folgen zu hören, die ihr noch nicht gehört habt. Oder um uns am Familientisch mal weiter zu empfehlen, so beim Osterersuchen. Na, suchst du noch einen Podcast? Ihr wisst Bescheid. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da, falls es euch gefallen hat und auch einen Kommentar, falls ihr uns irgendwas mitteilen wollt. Wir lesen die tatsächlich und nehmen es uns auch zu Herzen, wenn es eine Kritik ist, mit der wir gut arbeiten können.
Also gern konstruktive Kritik an podcast@t3n.de.
Genau, oder bei Spotify kann man auch reinkommentieren und bei anderen Podcast-Playern. Nutzt das und vor allem nehmt euch die nächsten Tage, wenn ihr könnt, die Möglichkeit, ein bisschen auszuspannen vielleicht. Und alle da draußen, die trotzdem arbeiten, obwohl Feiertag ist, vielen Dank an euch, dass ihr den Laden im Zweifel am Laufen haltet. Und wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich mal sagen.
Genau, in der Kalenderwoche 14. Jetzt sagen wir es auch mal zum Abschluss.
Wow.
Wow. Okay. Aber dann ohne mich leider. Ich verlasse euch wieder.
Stimmt. Du darfst dich dann erstmal weiterbilden.
Ich darf mich weiterbilden.
Sind wir ganz gespannt, was rauskommt. Deswegen müsst ihr nächste Woche wieder mit uns beiden vorlieb nehmen, Stella und mir. Aber wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.